Ja, auch von mir erstmal ein herzliches guten Morgen. Und ja, ich will uns den Text einmal lesen. Im Vergleich zum letzten Sonntag habe ich es heute etwas leichter von dem Text. Und ich möchte ihn uns lesen im 1. Timotheus, dem 3. Kapitel, ab dem 1. Vers. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Soweit zunächst der Text und ich möchte noch einmal stille werden. Herr, habe Dank für dein Wort. Habe auch Dank, Herr, jetzt für diesen Gottesdienst, für die Stunde, die wir haben dürfen. Und ich bitte dich, Herr, auch jetzt um deinen Segen, dass du mich gebrauchen möchtest, Herr, dass ich zum Segen werde für meine Geschwister. Amen. Ja, als ich den Text so betrachtete, bin ich eigentlich so am ersten Vers ein bisschen hängen geblieben, wo es heißt, glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Ich musste so nachdenken, was in meinen Augen denn eine vortreffliche Tätigkeit wäre oder was es ausmachen würde, eine vortreffliche Tätigkeit nach menschlicher Weise. Würde man in erster Stelle wahrscheinlich sagen, eine tolle Tätigkeit ist, wenn man gutes Geld verdient, wenn man irgendwo im Vorstand ist oder dergleichen und da eben keine Geldsorgen hat, gut ausgesorgt hat. So Menschen, wo man sagt, die haben im Leben alles richtig gemacht, haben alles erreicht. Also, ja, ne, dann würde man sagen, also das Ältestenamt, Vorsteheramt, da muss man ganz gut verdienen bei. Und wenn ich dann mal unsere Ältesten fragen würde, na, wie sieht es denn aus? Dann würden sie sagen, ja, wir machen alles ehrenamtlich. Also, so viel ist damit nicht. Und wenn ich unseren Kassenwart fragen würde, sag mal, die kriegen doch so, oder? Der würde wahrscheinlich eben sagen, solche Mauscheleien gibt es nicht. Und da kennen wir unseren David, also da geht alles mit rechten Dingen zu, da gibt es nichts, was hinten rumfließt, sondern es ist in der Tat so, also wer sein Ältestenamt ausübt, der darf nicht damit rechnen, dass er Reichtümer bekommt. Also Geld ist es nicht unbedingt. Ja, dann Ehre, Ansehen. Also wenn du sagst, du bist Ältester, dann ist man ja fast so wie der Papst, so eine gewisse Andächtigkeit. Man rollt dir den roten Teppich aus, also du hast Ehre und Ansehen. Und man könnte sagen, ja, so in gewissen christlichen Kreisen, wenn man sagt, man ist Ältester, ja, ein gewisses Ansehen. Aber naja, es gibt auch relativ viel Kritik von außen, dass man eben verlacht wird, von innen her eben, also das war jetzt nicht und der hätte der Älteste aber so. Und also mit dem Ansehen und der Ehre ist das auch so ein bisschen ausbaufähig, möchte ich fast sagen. Also wäre jetzt nicht unbedingt das, wo man sagt, das ist das, was es ausmacht. Dann hätte ich noch den dritten Punkt, wo ich sagen würde, naja, also dann aber wenigstens Macht. Wie Politiker eben dann eine Macht haben, eine Macht ausüben, eine Machtposition haben. Also ihr habt doch bestimmt Macht. Ja, man müsste sagen, in einer gewissen Weise, ja, man hat eine gewisse Macht, man hat auch eine gewisse Möglichkeit, Menschen zu beeinflussen. Aber der Punkt ist eben, dass es nicht zum freien Gebrauch, zur freien Verfügung, sondern man macht es im Angesicht Gottes und muss Rechenschaft abgeben für das, was man mit dem, was man bekommen hat, die Möglichkeit, die man hat, gemacht hat. Habe ich die Menschen nur manipuliert, um eben Geld oder Ähnliches eben zu bewirken? Oder habe ich dieses Amt benutzt, um, ich sage es mal so ein bisschen zusammenfassend, Menschen in den Himmel zu bringen? Darum geht es ja nämlich. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, muss ich sagen, also das sind so alles Punkte, wo ich sagen würde, ob das jetzt so ein vortrefflicher Dienst ist, den man anstreben sollte, nach menschlichem bin ich da jetzt doch so ein bisschen in Zweifel gekommen. Natürlich ist das Wort Gottes wahr. Interessant finde ich eben, dass es dann eben nochmal bekräftigt wird und heißt, glaubwürdig ist das Wort. Also es ist tatsächlich so, dass es so ist. Aber wenn ich mir dann eben auch die Aufgaben des Ältesten etwas näher ansehe, zum Beispiel wissen wir, dass es ja mit dem Hirtendienst verglichen wird. Bischof, Hirte, so sehe ich bei einem Hirten, wenn ich mal so die ganze Romantik mal so ein bisschen wegnehme, zunächst einmal den Verzicht. Ich meine jetzt nicht den Mietling, der eben, wenn irgendwas ist und ihm nicht passt, geht, sondern der verantwortungsvolle Hirte, der bei seiner Herde bleibt, der auf sie achtet. Er geht abends nicht nach Hause, er geht nicht duschen und legt sich schlafen und in seinem Bettchen, sondern er ist bei der Schafsherde draußen und hat Acht auf sie. Er verzichtet auf Annehmlichkeiten und ja, hat viel Arbeit und Mühe mit den Schafen, eben sie in rechter Weise zu führen, sie zu pflegen, dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht, dass sie frische Weide, frisches Wasser haben, dass sie gesund ernährt werden. Also viel Arbeit, Verzicht, eine große Verantwortung für jedes Schäfchen, was da eben dann in seiner Herde ist. Wenn ein Schäfchen die Herde verlässt, so sucht er es, wie wir es ja auch aus dem Wort her kennen. Also wir können uns das durchaus bildlich vorstellen, dieser Vergleich. Viel Arbeit, Verzicht, Verantwortung und Dankbarkeit, auch da eher weniger. Und wenn ich das Bild dann so ein bisschen auf die Gemeinde übertrage, würde ich sagen, sind es so drei Aufgaben, die ich so für den Ältesten sehe. Das erste ist eben so das Organisatorische, wo er in der Verantwortung steht, wo eben aber auch klar ist, eben, wo es wichtig ist, dass eben mitgearbeitet wird, dass der Älteste nicht eben alles machen muss, aber wo er eben in letzter Instanz eben dafür verantwortlich ist, dass zum Beispiel eben alles reibungslos läuft. Ich nehme da mal das Organisatorische, dass wir alle hier sitzen können, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir einen Raum haben, das beleuchtet ist, dass die sanitären Anlagen entsprechend vorhanden sind. All diese Dinge, die damit zusammenhängen. In diesem Rechtsstaat, in dem wir leben, entsprechende Rechtsform, eingetragener Verein mit den ganzen Vorgaben, die wir zu erfüllen haben. Sehr viel drumherum an organisatorischen, praktischen Tätigkeiten, wo letzten Endes der Älteste die Verantwortung für trägt, dass eben auch dieser Bereich abgedeckt ist, sicherlich eben auch auf Zuarbeit angewiesen ist, aber in letzter Instanz die Verantwortung trägt, auch den Bereich der Finanzen, dass eben auch das alles funktioniert und läuft. Auch hier ist eben viel Arbeit und Verantwortlichkeit zu leisten. Das nächste sehe ich eben in dem Punkt der geistlichen Speise und Lehre. Auch hier stehen die Ältesten in der Verantwortung, was für eine Lehre, was für eine Speise die Gemeinde bekommt, dass sie die rechte Speise bekommt, die eben ja nützlich ist zur Erbauung, zur Zurechtweisung, zur Reife. Das kann er selber tun oder er kann diese Aufgaben übertragen, wie in diesem Falle, wenn eben ein anderer, nicht ein Ältester hier vorne steht und eben das Wort auslegt. Aber in der Verantwortung letzten Endes steht der Älteste, der eben dafür Sorge zu tragen hat, dass die Schäfin, die Gemeinde, die rechte geistliche Speise bekommt. Das kann eben, wie ich schon sagte, eben eine zurechtweisende Predigt sein, die eben in die Buße hineinführt, in die Umkehr, dass wir eben ablassen von unserem falschen Wege, unsere Sünden bekennen und sie lassen und eben Sündenvergebung erfahren dürfen und wieder auf den rechten Weg kommen. Erbauung, Ermutigung, auf dem Wege zu bleiben, eine frohmachende Botschaft, die auch wichtig ist eben, dass wir eben erquickt werden, wie es eben der Herr sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Auch das gehört mit dazu, dass wir eben gestärkt werden in unserem Glaubensleben und dass wir eben reifen, dass wir geistlich reifen, wie es so schön heißt, zur vollen Mannesreife. Auch dazu ist eben wichtig eben, oder darin steht auch der Älteste in der Verantwortung, dass eben die Gemeinde reift. Sowohl, dass eben Raum ist für Neubekehrte, dass sich eben hier neue Seelen dazugewinnen können, dass sie eben den Herrn ergreifen können, aber eben nicht da stehen bleiben, sondern heranreifen zur vollen Mannesreife, dass sie Säulen in der Gemeinde werden und eben in den Dienst mit eintreten. Und man kann sagen, eben ja, von groß bis klein. Also auch hier haben wir den Bereich der Kinderarbeit, wenn ich es mal so nehmen möchte. Auch hier steht der Älteste mit in der Verantwortung für die Familien, für die Kinder. Und da darf ich sagen, dürfen wir froh sein, Gott sei Dank, dass wir viele Geschwister haben, die sich auch in diesen Bereichen mit einbringen. Aber das wäre ja schon fast das nächste Thema in Richtung Diakone. Aber in letzter Instanz eben die Verantwortung für diese, auch für diese Entwicklungen und für die geistliche Führung stehen die Ältesten oder der Älteste. Und ein weiterer Punkt eben, wo ich sage eben Fürsorge und Seelsorge. Auch hier steht der Älteste in der Verantwortung. Es gibt dabei angenehme Dinge, wie wir es heute Morgen erlebt haben, um den Segen, um das Segen für die Familie, für ein neugeborenes Kind zu erbitten oder eben um den Segen bei einer Trauung, bei einer Eheschließung. Aber es gibt eben auch Dinge, die sind weniger angenehm. Wenn wir eben in den Bereich gehen, wo dann vielleicht eine Seelsorge ist, wo unausgeräumte Schuld ist, wo der Älteste darauf hinweisen muss, dass der Betreffende Buße zu tun hat und dass, wenn solange keine Buße geschieht, keine Veränderung in seinem Leben stattfindet. Gespräche, die vielleicht nicht immer ganz angenehm sind. Oder wenn wir in Richtung eben Gemeindezucht denken, wo Menschen eben der Gemeinde schaden, indem sie eben sich nicht rufen lassen oder gar eben die Gemeinde ausnutzen wollen auf materieller Art und Weise. Da gibt es dann eben Dinge, die eben nicht angenehm sind, die dann eben der Älteste in Form des Aufsehers, Aufseheramt eben zu regeln hat, um eben Schaden von seiner Herde, von der Gemeinde fernzuhalten. Und das ist eben zum einen eben der materielle Schaden, der entstehen kann, wie ich eben schon angesprochen habe, dann eben leiblicher Schaden, dass wenn man eben hineinkommt, nicht Angst haben muss, dass man sich die Beine bricht, dass man ausrutscht oder dergleichen eben, dass wenn man Platz nimmt, dass der Stuhl auch hält und nicht zusammenbricht, all diese Dinge und eben auch eben der letzte Punkt eben keinen seelischen Schaden bekommt. Seelischen Schaden eben, das geht so schnell, wenn man eben seelisch Druck ausübt auf die Menschen. Man kann es im finanziellen Bereich tun, wenn jede Predigt um das Finanzielle geht und man einen Druck ausübt auf die Menschen und sagt, ihr müsst doch geben und denkt dran und so weiter. Oder in anderer Art und Weise, wenn man den Menschen ein falsches Gewissen oder ein falsches, schlechtes Gewissen einredet oder sie niederhält und ewig darüber spricht, du kannst dein Heil verlieren, also sieh zu, dass du es festmachst und dass du dich einbringst in Richtung Werkegerechtigkeit. Auch hier kann man Menschen seelisch unter Druck setzen und ihnen Schaden zuführen. Und auch hier steht der Älteste in der Verantwortung, eben die Seele, diesen Schaden, die Geschwister davor zu bewahren, sondern eben vielmehr im Gegenteil, dass eben Menschen unter dem Wort Gottes an Geist, Seele und Leib heilen können, zurechtkommen. Und wie ich schon sagte, eben dazu gibt es eben diese Dinge, die wir sehen, eben von bis, von einer harschen Zurechtweisung, wenn wir an Jesus denken, wie harsch er den Petrus zurechtweist, als Petrus ihm sagt, das geschehe dir nur nicht, dass er nicht ans Kreuz gehen solle und wo Jesus ihn harsch zurechtweist und sagt, weiche von mir, Satan. Oder denken wir an die harsche Zurechtweisung, als er seine Jünger schalt und ihren Unglauben schalt, als sie nicht geglaubt haben, dass er auferstanden sei von den Toten. Auch hier ist eben nicht eine sanfte Ermahnung gemeint, sondern es war schon eine sehr ernsthafte und starke Zurechtweisung, die Jesus hier gebraucht hat. Und ich kann da nur für mich reden. Auch für mich, auch gerade in meiner jungen Sturm- und Drangzeit, war eine harsche Zurechtweisung durchaus mal angebracht, weil ein sanftes Reden hätte ich so vielleicht auch gar nicht so direkt wahrgenommen, sondern wäre leichtfüßig drüber hinweggegangen. Da darf ich meinem Vater im Nachgang hier und da dankbar sein für die ein und andere Ermahnung. Eben mit dem Ziel, zur Buße zu führen, zur Umkehr, dass man wieder zurück auf den Weg des Heils kommt. Und dass man eben nicht verloren geht, sondern ja eben bewahrt bleibt bis in den Himmel hinein. Und da ist eben auch der Bereich der Gemeindezucht auch ein Thema eben, was eben dann auch sehr unangenehm sein kann, Dinge, die man eben nicht gerne macht und wo wir Gott loben, eben auch, dass kein alltägliches Ding ist. Aber eben, das ist eben das eine von und eben, ja, ich möchte sagen, bis zu dieser heilenden, frohmachenden Botschaft eben, deine Sünden sind dir vergeben und wir sind frei in Jesus Christus. Auch das gehört natürlich mit dazu und das ist ja die Dinge, die die Freude sind. Aber es gehört eben das Gesamte dazu. Und wenn ich das dann so betrachte, muss ich wirklich eben nachdenken und sagen, ein begehrenswertes Amt. Natürlich, die Bibel hat recht und dann sagen wir, ja, ein begehrenswertes Amt, schön, wenn es ein anderer macht. Also für mich nicht unbedingt. Also innerlich ist man dann da vielleicht doch eher abgelehnt und ich muss feststellen, es geht mir da so ein wenig wie dem Asaf. Wir wissen eben, wie er sich bei Gott beklagt, eben wie gut es den Gottlosen geht und wie gepeinigt er ist, weil er sein Gewissen reinhält und wo er sagt, ich wäre fast gestrauchelt, bis ich nicht ging in das Heiligtum Gottes. Und das finde ich so faszinierend, was nämlich dort geschieht. Er ging in das Heiligtum Gottes und da ist eben etwas, ja, was ich eben versuche, mit meinen Worten zu beschreiben. Ich komme mit meinem Denken, mit meinen Denkmustern, die geprägt sind von der gefallenen Welt, von den Gesetzmäßigkeiten der Welt, in der wir leben, mit diesem Gedankenmuster komme ich und beurteile die Dinge, auch die göttlichen Dinge. Das sind zum Beispiel Fressen oder gefressen werden. Das kennen wir alle von der Natur her. Niemand denkt an mich, nur ich denke an mich. Das sind ja so die Gesetzmäßigkeiten aus der Welt, die wir kennen. Hast du was, bist du was. Herrschen, Herrscher sind diejenigen, die ihr Volk unterdrücken und die mit Macht und Korruption eben etwas umsetzen und bewegen. Macht gleich Korruption, totale Macht, totale Korruption. Also wer Macht hat, ist auch irgendwo korrupt. Und das sind so diese Denkmuster, die sich bei uns auch manifestieren, weil wir in dieser Welt leben. Und das Interessante ist, wenn ich dann mich in die Gegenwart Gottes begebe, dann wird mein Denken, meine Maßstäbe, darf ich alles ablegen und sehe im Grunde genommen, wenn ich das mal so formulieren darf, in eine völlig andere Welt hinein, wo ein ganz anderer Maßstab, ein ganz anderes Denken herrscht, wo eben das nicht so ist, dass eben die Gesetzmäßigkeiten, die ich hier kenne, dort gelten. Da ist der Größte, der allen dient, wenn wir daran denken. Und ein Reich eben, in dem Frieden und Wahrheit herrscht. Ein Reich, wo, ich möchte fast sagen, ganz andere Naturgesetze gelten. Und wo eben da nicht eben, das hatte ich schon gesagt eben, und dann ist es eben, ja, dass man einander höher achtet als sich selbst. Und wo man eben nicht Hass und Vergeltung herrschen, sondern eben Liebe und Vergebung. Dinge, die wir in dieser Welt so nicht finden werden. Weil wir wissen eben, die gefallene Welt, die sündhafte Welt, kennt diese Worte, diese Begriffe, diese Gesetzmäßigkeiten eben nicht. Und das ist dann immer so, als wenn man durch ein Fenster in eine andere Welt schaut und man dann wieder zurückgerissen wird, eigentlich in diese Welt. Und man sagt, dieses Reich, was so vollkommen so schön aussieht, würde in dieser Welt, in der wir hier leben, doch nie bestehen können. Ein jeder achte einander höher als sich selbst. Liebe, Vergebung, das sind schöne Worte, aber da kannst du doch hier in der Welt nicht bestehen. Du wirst niedergeradelt, du wirst runtergemacht. Da wirst du nicht weit kommen. Wenn ich dann bedenke, dass die Gemeinde seit rund 2000 Jahren besteht, und dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden, dass Jesus sein Reich hier schon baut mit uns, unseren Menschen, und dass die Gemeinde ein Ort ist, wo eben andere Gesetzmäßigkeiten gelten, wo wir ein Stück Himmel auf Erde haben dürfen, was es immer wieder neu gilt zu bewahren, natürlich, weil wir haben auch unsere alte Natur noch und es menschelt hier und dort noch, aber das Grundsätzliche, hier haben wir einen anderen Ort, eine andere Gesetzmäßigkeit und das ja schon seit über 2000 Jahren, 2000 Jahre plus minus, man möchte mich da nicht festnageln. Es ist schon etwas Wunderbares was wir hier haben dürfen. Und dann kommt man so ein bisschen an den Punkt, wo man ja so sagen könnte, ja, es muss wohl wirklich ein köstliches Amt sein, als Vorsteher der Gemeinde, Aufseher, als Ältester zu sorgen dafür, dass eben die Gemeinde genau dieser Ort ist, wo eben Jesus groß wird, wo eben, ja darf ich sagen, seine Gesetzmäßigkeiten gelten und umgesetzt würden. Ein Ort, wo eben ein Stück Himmel auf Erden ist. Und eben, ja, dieses Geheimnis eben, er der große Hirte, er der Hirte, aber auch die Ältesten eben stellvertretend für Jesus seine Herde weiden. Eine große Aufgabe, die sich hier natürlich an den Betreffenden dann stellt, dem gerecht zu werden, ist nach menschlichem Ermessen genauso unmöglich wie vieles andere auch. Und das ist eben der nächste Punkt, wo ich sage, oder wo ich zu dem Schluss komme, dass das auch ein köstliches Amt sein muss. Denn wem Jesus diese Frage stellt, ob er eben seine Herde weiden möchte, da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass dieser Mensch, der Älteste, eben natürlich um seine eigene Unzulänglichkeit und seine Fehler, seine Schwächen weiß und auch um die Abhängigkeit von Jesus Christus weiß und dass Jesus ihm in diesem Amt beisteht und ihn in einer ganz besonderen Art und Weise eben führt und leitet, damit er dieses Amt ausführen kann. Also eine engere Beziehung, eine intensivere Beziehung, wie man sie vielleicht anders nicht hat oder an anderen Dingen nicht so hat. Und dass der Geist Gottes eben in einer ganz besonderen Art und Weise durch die Ältesten wirkt zum Dienst, zum Wohle der Gemeinde. Und ich finde es so gewaltig eben, wie es in Johannes 17 heißt, dieses hohe priesterliche Gebet. Und ich will den 12. Vers uns lesen. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Auch hier klingt es fast so wie ein Ruf eben an die Ältesten, ein Leitvers. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen Jesus Christus. Die Aufgabe des Ältesten eben, die ihm anvertrauten, seine Herde, seine Gemeinde in den Namen Jesus Christus zu bewahren, eben hin zur Ewigkeit, dass eben keiner zurückbleibt und dass alle das Ziel erreichen in Jesus Christus und eben keiner von ihnen verloren gegangen ist. Ja, auch das ist natürlich ein sehr schwieriges Kapitel, dass eben keiner verloren geht. Manche Menschen lassen sich leicht hineinführen und manchen muss man nachgehen, bei manchen ist es schwierig und bedarf es viel Weisheit. Und daher eben auch, dass Jesus Christus eben durch den Heiligen Geist in einer besonderen Art und Weise eben dann auch wirkt. Und so kommt man dann mehr und mehr zu dem Schluss, dass es tatsächlich ein vortrefflicher Dienst ist, wenn man würdig erachtet wird, von Jesus seine Herde zu weiden. Man bekommt plötzlich einen ganz anderen Blick, man betrachtet nicht mehr nach Menschlichem, man sieht die Aufgabe und die Last und die Schwierigkeit und wie viel Arbeit man sich damit macht, sondern bekommt diese Freudigkeit im Herrn, diesen Dienst zu tun. Und auch die Gemeinde ist natürlich auch nicht ganz untätig oder passiv, sondern sie kann dazu beitragen, dass die Ältesten diesen Dienst mit Freuden tun, was uns zum Wohl ist, wenn sie es mit Freuden tun, damit sie Freude an ihrer Arbeit haben, dass wir ihnen eben zuarbeiten, dass wir eben auf ihre Weisungen hören, auf das Wort Gottes hören und uns eben auch heiligen und der Heiligung nachjagen, sodass die Ältesten uns nicht ständig ermahnen müssen. Der nächste Punkt ist eben, was ich denke, daraus auch erfolgt, ist eben, welche Voraussetzungen der Älteste haben soll. Wir haben es eben gelesen. Nun muss aber der Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, ständig, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Und zunächst sehen wir, jawohl, der Älteste soll ein Mann sein. Auch das ist heutzutage offensichtlich ein Thema, obwohl es hier eigentlich eindeutig steht, Mann einer Frau. Er soll also verheiratet sein. Dann soll er Kinder haben, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und seine Kinder eben in Unterordnung hält, also ein Familienvater, der eben ein gutes Zeugnis hat. Wenn ich die anderen Dinge, die davor genannt wurden, mal so zusammenfassen würde, würde ich sagen, es ist ein Mensch, ein Mann, ein Familienvater, an dem man erkennen kann, dass er von Neuem geboren ist, der gute Frucht bringt, der eine angenehme Erscheinung, ein angenehmes ist für seine Umwelt. Nicht, dass man, oh, der kommt, ach, hör bloß auf, sondern wo man eben erkennt, dass er von Neuem geboren ist und in der Heiligung lebt und der nachstrebt. Und den einen Punkt finde ich auch sehr interessant, eben, der seine Familie, seinem Haus in rechter Weise vorsteht. Hier lesen wir etwas, können wir herauslesen, eben von der Verantwortung des Mannes, seinem Hause vorzustehen. Und jetzt kann man natürlich meinen, ja, was heißt denn vorzustehen? Ich bin der Mann im Haus, ich trage die Verantwortung, ich habe zu bestimmen, ich sage, und alle anderen haben zu kuschen. Das ist mit Sicherheit nicht gemeint. Und dann sehe ich eben wieder diese Parallele zu dem menschlichen Denken, was wir darunter verstehen, was wir unter Herrschen, was wir unter Vorstehen verstehen, mit Macht und mit Unterdrückung und wo diese alte Natur, das alte oder das Sündhaftige und das vergiftete Herz hervorkommt. Ganz anders so, wenn wir eben hineinschauen in das, was Gott damit meint, was es eben heißt, in rechter Weise vorstehen. Und so ähnlich sehe ich das auch in dem Kapitel davor, wo es eben um die Stellung der Frau geht, wo es eben immer darum geht, dass wir nicht nach unserem Denken, nach unserer Vorstellung, unser Denkmuster anwenden, sondern schauen, wie es von Gott her aus gemeint und gedacht ist. Und eben auch hier eben dies in rechter Weise vorstehen. Ich denke, es drückt sich durch, ja, ich sage mal, drei Punkte würde ich dazu nennen wollen, wo es sich ausdrückt, wenn ein Mann seiner Familie in rechter Weise vorsteht. Es muss eine gewisse Harmonie in dem Hause sein. Eine Vertrautheit zwischen Mann und Frau, die sich gegenseitig ergänzen und nicht dieses Gegeneinander. Ich gehe arbeiten, du hast die Küche zu machen und ich habe dies und du hast jenes zu machen und ich habe schon dieses gemacht und deswegen musst du jetzt jenes machen, sondern es ist dieses Miteinander gemeinsam. Wenn beide berufstätig sind, kümmern sich beide um alles Weitere. Wenn der eine berufstätig ist und die andere die Möglichkeit hat, zu Hause zu bleiben, ist dann auch irgendwo klar, wer sich um was kümmert. Und diese Frage sich eigentlich gar nicht stellt, warum soll ich das jetzt machen und ich mache mehr, ich mache weniger, sondern diese Harmonie, diese Vertrautheit, dieses Hand in Hand. Man ergänzt sich einander, man zieht an einem Strang. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger oder ein wesentlicher Gesichtspunkt, woran man sehen kann, dass ein Mann seinem Hause gut vorsteht, wenn eben diese Harmonie bei allen Schwierigkeiten, die natürlich auch jeder normale Mensch eben hat und wo nicht immer alles eitel Sonnenschein ist, aber eine Grundharmonie, so möchte ich es einmal sagen, vorherrscht. Und ein zweites eben, wo sich die Frau zu einer Persönlichkeit entwickelt. Wenn man jung ist und zusammenkommt und man heiratet, sind beide noch, ja, sich entwickeln. Man entwickelt sich beruflich und so weiter. Je nachdem, wie es geartet ist, ob die Frau zu Hause bleibt oder sich auch beruflich weiterentwickelt und so weiter. Der Mann natürlich auch. So, und man entwickelt sich weiter. Und wie schlimm ist es, wenn man dann eben, teilweise kann man es noch so sehen, gerade im Älteren, die Frauen immer klein gehalten wurden. Du kannst kein Auto fahren, Frau und Technik Und ja, und mein Mann hat gesagt, ich kann auch nicht richtig kochen und ach, na ja. Und wenn sie eben klein gehalten wird, wenn sie sich nicht zu einer Persönlichkeit entwickeln kann. Und ich denke, hier ist ein ganz großer Punkt, ein wichtiger, wesentlicher Punkt eben, woran man sehen kann, ob der Mann seinem Hause in rechter Weise vorsteht, wenn sich eben die Frau und auch die Kinder entsprechend zu Persönlichkeiten entwickeln, zu selbstständigen Persönlichkeiten entwickeln können und entwickeln. Und eben, ja, auch die Kinder eben in einer gewissen Tugendhaftigkeit, möchte ich es mal sagen, eben sich auch positiv entwickeln, um die Werte wissen und sie, ja, beherzigen, umsetzen. Sicherlich ist das immer so ein bisschen schwierig mit den Kindern. Wir wissen alle, wenn so die Sturm- und Drangzeit kommt, meine Kinder sind nicht hier, deswegen darf ich frei reden, sonst müsste ich aufpassen. Nicht, dass sie sagen, Papa, du hast gesagt, du warst nicht viel besser. Naja, aber wie gesagt, da könnt ihr meinen Vater fragen. In der Sturm- und Drangzeit, da geht vieles drunter und drüber und man sucht seine Grenzen und man, ja, hinkt auf beiden Seiten. Bis dann eben, ja, wenn Gott Gnade gibt, eben eine Entscheidung getroffen werden darf, eine bewusste Entscheidung, wieder zurückzukommen und eben den Weg mit Jesus dann eben verbindlich zu gehen. Aber eben auch in dieser Zeit, darf ich von mir aus sagen, ich wusste immer, wo die Burg ist, wo Jesus ist, was Sünde ist, was nicht Sünde ist. Man war dabei und doch nicht dabei, man gehörte irgendwie nicht recht dazu. Und nach diesen durchfeierten Nächten dann diese tiefe Leere am nächsten Morgen. Und ja, man weiß um die Dinge. Und das, denke ich, ist ein wesentlicher Punkt eben, dass die Kinder eben ein gutes Zeugnis zu Hause vorgelebt bekommen haben von ihren Eltern und wissen, wo eben die Heimat, die geistliche Heimat ist, wo die Burg ist und eben auch dann den Weg wieder zurückfinden, wenn sie dann in dieser Sturm- und Drangzeit, so möchte ich es einmal umschreiben, dann eben ihre Grenzen austesten. Solange es eben dann geht und ich denke, eine schwierige Zeit für alle Eltern, da wirklich eben im Gebet sie zu tragen und eben ihnen diese Freiheit auch zu lassen und nicht mit Druck. Druck erzeugt Gegendruck, dann eher eben, dann, ich will davon überhaupt nichts mehr wissen, was ich zu Hause erlebt habe, sondern wirklich das dann eben dem Herrn zu übergeben. Und da sind Älteste wie normale Familienväter, denke ich, immer wieder auch in dieser Herausforderung und ein Gebetsanliegen eben, dass die Kinder dann den rechten Weg wiederfinden. Aber eben, sich auch eben eine gewisse Erziehung genossen haben und nicht rüpelhaft durch die Gegend laufen. Und der letzte Punkt, den ich hier eben auch herauslesen darf, ist eben, wer es nicht sein sollte. Heißt, ein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in Fallstricke des Teufels fällt. Also ich würde es hier einmal so umschreiben wollen, eine Anfechtung. Eine große Anfechtung, in der Älteste stehen. Und ich möchte es einmal vielleicht auch etwas anders umschreiben, eine Anfechtung genereller Art, in der wir alle stehen. Besonders, darauf komme ich noch zu sprechen, die Ältesten, aber generell eine Anfechtung. Und das ist eben der Punkt, was mir immer wieder neu bewusst wird, dass jedem klar sein sollte, in dem Moment, wo man die Hand Jesu ergreift, wo man sich bekehrt und von Neuem geboren wird, hat man einen Seitenwechsel vollzogen. Man ist nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels, sondern man gehört Jesus Christus. Man hat eine neue Perspektive und man hat einen neuen Standpunkt. Und vielleicht kennt man es, wenn man jemandem, der dominant ist, widerspricht, solange man tut, was er macht, ist er dein Freund, wenn du sagst, nee, das mache ich nicht, dann kann das schon manchmal sehr intensiv werden, wenn er eine sehr dominante Persönlichkeit ist. Und hier sehen wir auch, und da sehen wir diese Wesensunterschiede zwischen Teufel und Jesus. Der Teufel, der tobt. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und er verklagt uns Tag und Nacht beim Herrn. Guckt ihr ihn an, da schon wieder gesündigt, hier schon wieder gesündigt, gefehlt. Und will uns zurück, will uns zum Fall bringen, denn wir sind jetzt seine Gegner geworden. Wir sind nicht mehr ihm hörig, wir sind nicht mehr ihm, und da steht nicht mehr ihm, dienen ihm nicht mehr die ihn, Und er hat keinen Einfluss mehr auf uns. Und umso mehr erleben wir, wie er tobt. Das erleben wir eben dann, wenn wir die richtigen Seitenwechsel vollzogen haben. Denn Jesus haben wir anders erlebt. Man könnte sagen, wie ein Gentleman. Er kommt nicht brüllend daher und zwingend und du musst, sondern eine leise Stimme, die zwei- oder dreimal ganz deutlich in seinem Leben zu hören ist, der an unsere Herzenstür anklopft. Heute, der ihr meine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht, sondern öffnet die Tür, sagt ja. Eine ganz andere Vorgehensweise, der unseren freien Willen respektiert. Ja, sogar so weit respektiert, dass du sagen kannst, nein, ich will nicht. Und er lässt dich. Das ist die Dramatik dabei. Wenn er dich lässt, wenn er nicht mehr klopft, wenn er nicht mehr mahnend vor deiner Tür steht, nicht mahnend, sondern anklopfend und dir das Heil bringen will. Und du sagst, nein, ich will nicht, und er dich lässt. Wie gesagt, ganz anders sein Widersacher. Und das erleben wir dann, wie er wirklich ist, wenn wir den Seitenwechsel vollzogen haben. Und wenn wir dann aktiv werden, wenn wir lebendig werden, wenn wir ihm nachfolgen wollen, wenn wir in der Heiligung leben wollen, dann kriegen wir diese Anfeindungen von außen, von innen. Ich hatte es schon einmal gesagt, ein interessantes Beispiel, was ich aus einer Predigt entnommen habe, vor langer Zeit eben als Sklaverei in Amerika noch war, da war eben der Herr und sein Sklave Jim, und Jim war bekehrt. Und er saß auf dem Kutschbock und war sehr niedergedrückt. Und dann fragt sein Herr eben, na Jim, was ist mit dir? Und er sagt so, ach, ich bin so angefochten und es ist so schwer. Und ach, ne? Und dann sagt er, ja, siehst du mit deinem Glauben, da hast du doch nur Probleme mit. Guck mich an, mir geht's gut, ich bin, ach, ne? Mach mir mit sowas da nicht trübsinnige Gedanken und denk darüber so viel nach, Mensch, ne? So, und dann sind sie auf dem Wasser. Und er schießt Enten ab. Und Jim rudert, oder sollte rudern, und dann sagt er, Jim, los, schnell hinterher, da sind die Enten, die fliegen weg. Und der Jim sagt ihm, lass uns doch zuerst die holen, die du erschossen hast. Und dann sagte er, ja, die sind schon tot, das ist egal, die kriegen wir eh. Die anderen, die wegfliegen, die müssen wir holen. Die sind dabei abzuhauen. Und dann sagt der Jim zu ihm, siehst du, und so ist es. Die, die lebendig sind, hinter denen jagt der Feind her. Die, die tot sind, die hat er eh. Ich finde das ein gewaltiges Beispiel, ein gewaltiges Zeugnis von diesem Menschen, der eben erkannt hat, jawohl, wie es die Schrift sagt, dass wir uns eben rühmen sollen, wenn wir in allerlei Anfechtung sind, weil es ein Beweis dafür ist, dass wir geistlich lebendig sind. Und deswegen bedürfen wir auch immer wieder des Gebetes, der Ermutigung, der Erbauung und eben, dass wir uns immer wieder auf ihn ausrichten. Und jetzt möchte ich da einmal rüberschwenken, was die Ältesten betrifft, was ich hier herauslese. Dass hier die Ältesten in einer ganz besonderen Weise angefochten sind. Wir wissen es aus Staaten, wo große Verfolgung ist, eben, dass man die Ältesten eben als Leiter der Gemeinde am meisten eben im Visier hat. Aus der eigenen deutschen Geschichte wissen wir das, dass eben viele bekennende Pfarrer und eben Gläubige inhaftiert wurden in KZs, in Arbeitslager, auch einige ihr Leben verloren haben, wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer und so weiter. Immer die eben die Hürden, die Herde bewahren. Aber auch eben die Verführung, die Anfechtung eben, wenn er den Hürden zu Fall bringen kann, dann hat die Herde keinen Hürden, dann laufen sie eben auseinander. Deswegen eben die Ältesten in einer ganz besonderen Anfechtung oder eben fast noch besser, diabolischer, wenn man den Hirten verführt und er die falsche Richtung einschlägt, Irrlehre, da ist es jetzt. Die ganze Herde folgt oder ein Großteil der Herde folgt. Der große Abfall, das, wovon wir auch ein Wort lesen. Wie gefährlich und was für eine große Anfechtung eben hier auch auf unsere Ältesten lastet und wo ich eben immer wieder sehe, wie wichtig das Gebet ist, dass wir im Gebet auch für unsere Ältesten und besonders für unsere Ältesten beten, um Weisheit, um rechte Führung, um Freude in ihrem Dienst und dass eben auch wir eben dienstbar sein dürfen in der Gemeinde, dass wir gemeinsam eben dem Weg, dem Ziel entgegengehen dürfen, aufeinander Acht haben und eben, ja, bis hin eben, entweder bis er kommt oder wir eben heimgeholt werden. Und das ist für mich eben immer wieder herausfordernd und wichtig. Deswegen auch darf ich einladen, über nächste Woche zur Gebetsstunde, dass wir da am Samstag um 10.30 Uhr zusammenkommen, um eben gemeinsam zu beten und im Gebet uns einzumachen, dass wir eben alle gemeinsam auch heil ankommen. Dankeschön. Amen.